Ja, herzlich willkommen, alle, die zum ersten Mal da sind und alle anderen natürlich auch. Vielleicht kannst du auch noch das Licht heller machen, weil dann kann jeder in seine Bibel auch reingucken. In der Mitte einfach drehen, genau. Super. Ja, wir haben unsere Mittwochabende und seit September ausgerichtet an dem Wort, was in der Apostelgeschichte steht. Sie blieben aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, in den Gebeten und im Brechen des Brotes, beziehungsweise andersrum, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und ja, jetzt sind wir im Dezember angelangt und heute Abend ist wieder Lehre dran. Und wie Adi schon gesagt hat, das ist tatsächlich auch Teil der Anbetung Gottes, ist, auf ihn zu hören, ihm zuzuhören. Und das haben die Jünger gemacht. Sie haben sich zu Jesu Füßen hingesetzt. Und das, wo wir jetzt einsteigen, ist tatsächlich auch seine Lehre. Das heißt, heute Abend werden wir vor allen Dingen lesen, hören, was Jesus seine Jünger gelehrt hat und was er uns dadurch auch heute lehrt. Wir sind in Matthäus 5 und Kapitel 5, Vers 13 steigen wir ein. Wir haben letzten Monat haben wir bis 5, Vers 12 gemacht. Da haben wir schon die Seligpreisung uns angeschaut als Einstieg in die Bergpredigt. Dass Jesus diejenigen selig preist, die man eigentlich so nicht unbedingt selig preisen würde. Die Glückseligkeit, die man jemandem zuspricht, bezieht sich oft auf besondere Segnungen, die man empfängt. Dir geht's gut, du hast ein besonders gutes Lebenslos gezogen. Du hast es wirklich gut. Und dann sagt Jesus, ja, selig ihr Armen. Armen im Geist. Selig ihr Trauernden. Selig ihr Sanftmütigen und so weiter. Das haben wir alles letztes Mal betrachtet. Und es geht darum, dass ja Jesus die Dinge auf den Kopf stellt. Und deutlich macht, ja, das ist das Reich Gottes, dass Gott denen begegnet, die selber nichts haben und das erkennen und anerkennen und annehmen, das Reich Gottes annehmen wie ein Kind. Diejenigen, die ja mit Jesus in dieser Welt sind, ja, sie sind diejenigen, die sich nicht durchsetzen mit ihren Ellbogen und erfolgreich sind und stark und mächtig und reich. Aber es sind diejenigen, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, die barmherzig sind, die den Frieden in die Welt bringen, die ein reines Herz haben, weil sie von Gott gereinigt worden sind. Und ja, es sind diejenigen, die verfolgt werden in dieser Welt. Es sind nicht die Verfolger, sondern die Verfolgten. Wir gehen jetzt weiter in Vers 13. Da lehrt Jesus seine Jünger, die vor ihm sitzen, und es sind auch alle anderen dort anwesend. Sie hören sozusagen mit zu und Jesus lässt das auch zu. Sollen sie doch alle hören. Und wer ein offenes Ohr hat, ein offenes Herz hat, soll doch das Wort mit aufnehmen. Aber er spricht zuallererst und vor allen Dingen zu seinen Jüngern, zu denen, die er gerufen hat, mit ihm zu gehen, ihm nachzufolgen, die alles stehen und liegen gelassen haben, um bei ihm zu sein, um mit ihm zu gehen, seinen Weg und von ihm zu lernen. Und dann sagt er hier zu seinen Jüngern, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Jesus vergleicht seine Jünger, vergleicht uns mit Salz und Licht. Und beide Gleichnisse haben bestimmte Aspekte, die Jesus hier noch ausleuchtet, die er zusätzlich ausleuchtet. Beim Licht sagt er, eine Stadt, die oben auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Ihr seid das Licht. Ihr seid das Salz. Vor einem Monat habe ich gesagt, das hat mich so ermutigt und getröstet, dass Jesus gesagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ihr seid es noch nicht, aber ich werde das machen. Auf meine Art und Weise, zu meiner Zeit, in meinem Tempo. Aber hier sagt er zu ihnen, ihr seid schon Salz. Ihr seid schon Licht. Ihr müsst es nicht erst werden. Warum sind sie Salz? Warum sind sie Licht? Weil sie mit Jesus sind. Weil Jesus ihr Meister, ihr Lehrer, ja noch mehr, ihr Herr ist. Und das Licht der Welt, ja, das kennen wir doch, ne? Johannes 8, Vers 12. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dieses Licht haben wir, wenn wir Jesus haben. Jesus, das Wort Gottes, wie es in dem Psalm heißt. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Er ist das Licht. Er ist das Licht meines Lebens. Alles, was dunkel war, ja, dieser dunkle, verborgene Gott, ich konnte ihn nicht sehen. Ich konnte ihn nicht fühlen. Ich konnte ihn nicht tasten. Ich wusste nicht, wer er ist. Jesus hat Licht gemacht. In seinem Angesicht sehe ich die Herrlichkeit Gottes. Ich durfte das sehen, ich durfte das erfahren. Er hat mir die Augen geöffnet. Er hat Licht gemacht. Und er hat ja mit seinem Licht auch mich beleuchtet, durchleuchtet und tut es immer noch. Und ich sage, ja, Herr, prüfe mich, erkenne, wie ich es meine. Durchleuchte mein dunkles Herz, diese dunkle, finstere Grube. Das, was ich selber nicht begreife, was ich selbst nicht verstehe. Was mir selbst zu hoch ist. Wo ich selber merke, ich bin gar nicht Herr meiner selbst. Paulus hat da geschrien. Ich merke, dass ich nicht Herr meiner selbst bin. Ich würde so gern ein guter Mensch sein. Kann's nicht. Er wird mich retten. Er macht Licht, er zeigt die Dinge auf, er bringt die Dinge in Ordnung, er reinigt. Er zeigt mir, wer ich selber bin, nicht um mich fertig zu machen oder zu zerstören, sondern um mich zu berühren und zu heilen und zu verändern. Er macht auch Licht in diese Welt hinein, dass wir erkennen, diese dunkle, finstere Welt, die scheinbar dem Abgrund entgegengeht. Er macht Licht und zeigt mir, ich habe einen guten Plan. Das ist die Welt, die ich geschaffen habe. Ja, und sie ist durch die Sünde der Menschen so verfinstert und so dunkel. Aber ich habe einen Heilsplan. Und in Jesus darf ich das alles sehen. Ich habe Licht. Er ist das Licht der Welt. Aber jetzt habe ich das Licht der Welt. Und ich habe dieses Licht in einem irdenen Gefäß. Und durch die Brüche meines Lebens hindurch leuchtet dieses Licht in diese Welt hinein. Ich bin, du bist, wir sind, die wir an Jesus glauben, die wir Jesus haben, die wir das Licht des Lebens in uns aufgenommen haben. Wir sind Licht. Wir müssen es nicht erst werden. Die Stadt, die auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Aber dann sagt er es noch auf eine andere Weise und greift das auf, was er auch zu dem Salz gesagt hat. man zündet doch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Und hier kommt etwas hinein, wo man denkt, ja, vielleicht ist es tatsächlich auch etwas, wo wir auch aktiv sein müssen, beziehungsweise wo wir nicht in einer falschen Weise aktiv werden sollen. Wir sollen es nicht unter den Scheffel stellen. Aber was hier eigentlich mehr gemeint ist, ist, dass Jesus sagt, das würde nie jemandem einfallen. Es ist ganz natürlich, ganz normal, dass das Licht an hervorgehobener Stelle leuchtet. So wird es von allen gesehen. Es ist ganz natürlich, es ist selbstverständlich. Aber mit dem Salz sagt er doch auch eine Warnung aus, oder? Wenn er sagt, wenn das Salz fade geworden ist. Wie sagt Jesus an die siebte Gemeinde? Er schreibt an sieben Gemeinden in der Offenbarung, Kapitel 2 und 3, schreibt er an sieben Gemeinden, an die letzte Gemeinde, Laodicea, die Stadt, wo diese lauwarmen Quellen waren. Ja, er sagt, wenn du heiß oder kalt wärst, aber weil du lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Bah! Fades Essen, boah, hast du mal hier den Salzstreuer, ich muss nachsalzen, so, ne? Wenn das Salz keine Kraft mehr hat, wie bewahren wir diese Kraft? Wie bewahren wir die Leuchtkraft? Wie bewahren wir die Salzkraft? Indem wir angeschlossen bleiben. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Das ist das, was wir brauchen, um nicht fade zu werden. Um brauchbar für unseren Herrn zu bleiben. Brauchbare Werkzeuge. Bleib angeschlossen am Weinstock. Bleib dran an ihn. Bleib dran an Jesus. Bleib dran an seinem Wort. Höre es. Lies es. Denk drüber nach. Bete darüber. Gib dem Wort Raum in dir. Gib dem Wort, lass uns dem Wort Raum geben in unserer Gemeinschaft. Dass Jesus unser Denken und Fühlen bestimmt und beherrscht. Nicht unsere Gefühle. Nicht das, was wir alles so an Gedanken aufgenommen haben durch die Medien oder durch den oder das oder dies oder was auch immer, was wir dann miteinander besprechen und nein. Lass das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Die Auferbauung, die Stärkung, die Ermutigung, die Ermahnung, die Zurechtweisung, das Licht, das soll unter uns reichlich Raum haben. So wird es alles erleuchten. Und es ist nicht nur das Wort, sondern Jesus deutet dieses Gleichnis auf eine ganz spezielle Weise hier. Er sagt in Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das Licht in uns führt uns dahin, auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu leben. Das, was der Heilige Geist in uns tut, ist, er schafft in uns eine neue Kreatur. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind nicht mehr Kinder des Zorns. Wir sind Kinder Gottes. Brüder und Schwestern von Jesus. Und das soll sich entwickeln, das soll sich entfalten in uns. Dieser Charakter soll wachsen. Die Frucht des Geistes soll wachsen. Die Liebe, Freude, Frieden und so weiter und so weiter. Galater 5, Vers 22 und 23. Aber dieser Charakter, der lebt sich dann auch aus in ganz konkreten Werken, in ganz konkreten Taten. Und Paulus sagt, wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken, dass wir darin wandeln sollen. Er hat sie vorbereitet, diese guten Werke. Er formt uns. Es ist nicht unser Bestreben, unser Streben. Ja, ich will ein guter Mensch werden, ich will ganz viele gute Taten tun. Nein, er bewirkt es in mir und durch mich hindurch, dass mein Leben Frucht bringt, dass mein Leben verändert wird und dass ich diese Werke tue. Ja, und dann stehen die Leute davor und sagen nicht, boah, das hast du aber gut gemacht. Bist ja echt ein Guter. Bist ja echt eine Gute. Dann sagen, boah, da ist was in deinem Leben. Das Na, wenn es gläubige Menschen sind, sagen sie, danke Jesus für das, was in deinem Leben passiert. Das ist echt krass. Danke Herr. Das führt uns zu Lobpreis und Anbetung. Dass er aus uns Versagen, uns Schwächlingen, uns Armen im Geist, dass er uns befähigt und ausrüstet dafür, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Ist doch crazy. Er kann das. Und ihm sei Lob und Ehre dafür. Und Menschen, die Gott nicht kennen, ja, sie werden vielleicht im ersten Moment sagen, boah, das hast du aber gut gemacht. Aber, wisst ihr, Salz und Licht, die lassen das nicht dabei bewenden. Die sagen nicht, ja, stimmt, hast recht, ich bin echt ein Guter. So. Nein, weil wir Salz und Licht, weil wir erfüllt sind vom Licht der Welt, weil wir Jesus lieben und wissen, was wir ihm zu verdanken haben, geben wir Gott die Ehre. Sagen, du weißt nicht, wer ich wirklich bin. Aber das, was du hier siehst, das hat Jesus in meinem Leben getan. Vers 17. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das finden wir im Matthäus Evangelium immer wieder. Matthäus hat das aufgegriffen und er hat das immer wieder angewandt und hat gesagt, guck mal, das siehst du in Jesus' Leben. Überall, Prophezeiung, hier, da spricht er, na, das, was die Propheten sagen, was in dem Gesetz steht. Jesus hat es erfüllt. Er steht nicht in einer Beziehung zum Alten Testament, zu den Gesetz und zu den Propheten, dass er sagt, ja, das war früher und jetzt ist was ganz anderes. Jetzt gilt was ganz anderes. Das gilt nicht mehr. Er sagt, nein, auf keinen Fall. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota, das ist ein I im Griechischen, das ist ein I, das ist so ein kleines Strichlein einfach nur, da gibt's noch nicht mal einen I-Punkt bei den Griechen. Oder ein Strichlein, das ist eigentlich so ein Hauchzeichen oder so ein Akzentzeichen oder so. Sagt er, noch nicht einmal ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz soll vergehen, bis alles geschehen ist. Alles, was Gott gesagt, Gottes Wort ist nicht einfach dahin geredet. Ja, mit seinem Wort hat er alles geschaffen. Und die Worte, die er gesprochen hat und die er gesandt hat durch Mose und durch die Propheten, die haben Bedeutung. Sie sollen sich erfüllen. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Ich musste an den Schriftgelehrten Esra denken. Esra 7, Vers 10 steht das. Dass der Schriftgelehrte Esra sein Herz darauf ausrichtete, das Gesetz des Herrn zu erforschen, es zu tun und in ganz Israel zu lehren. Das ist eine ganz wichtige Reihenfolge. Wir fangen an, das Wort zu lesen, zu erforschen. Wir wollen genau hinhören. Wir wollen nicht einfach oberflächlich hören. Nein, wir hören genau hin. Wie Jesus gesagt hat, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Wir hören hin. Wir öffnen unser Herz für das Wort Gottes. Wir nehmen es ernst. Ja, und auch gerade die Gebote, das, was Gott für gut hält, für gut und richtig. Wir wollen wissen, was Gott für gut und richtig hält. Nicht, was irgendein Hans und Franz für gut und richtig hält. Noch nicht mal das, was meine Eltern für gut und richtig halten. Sondern was mein Vater im Himmel für gut und richtig hält. Das will ich in meinem Herzen aufnehmen. Das will ich ernst nehmen und wichtig nehmen. Und ja, ich will, dass es mir in Fleisch und Blut übergeht, dass es mein Lebens, meine Art zu leben wird, dass das Wegweisung ist für mein Leben. Das soll so viel Einfluss haben, dass es mein Leben beherrscht. Und dann bin ich auch jemand, der es weitergibt. Ich bin nicht einer, der lehrt, andere lehrt und selbst verwerflich handelt, hat Paulus gesagt. Deswegen, ich hänge mich dahinter und versuche und schaue auf mein eigenes Leben, Geschwister. Und das ist so wichtig. Immer wieder, wir sind so schnell dabei, Schriftgelehrte und Pharisäer zu werden, im falschen Sinne, so wie Jesus sie geißelt. Warum? Weil wir erforschen gerne und wir haben einen Forschergeist und wir haben ein großes Hirn und wir können ganz viel verstehen und begreifen und erkennen. Und dann können wir es auch ganz toll anderen weitergeben, ne? Aber wir gehen darüber weg, über diesen Punkt. Lass es zu deinem eigenen Herzen sprechen. Lass es zu deinem eigenen Leben reden. Und lass es zu, dass es sich umsetzt in deinem Leben. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Ich habe hier gelesen, wörtlich heißt es, wenn nicht eure Gerechtigkeit überreich ist, mehr als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wisst ihr, wir denken bei Gerechtigkeit immer so an einen bestimmten Maßstab. Okay, das habe ich jetzt erreicht. Jetzt habe ich ein gerechtes Leben gelebt. Aber Jesus meint sozusagen über den Maßstab der Gerechtigkeit, noch hinaus. Noch gerechter als gerecht. Wie kann ich das denn sein? Und das wird er dann auch erklären, dass es mehr ist als nur, du sollst nicht morden. Ja, ich habe ja keinen Mord begangen. Dann bin ich ja gerecht. Nein, da steckt mehr dahinter. Es geht um mehr als nur diesen Maßstab im Sinne von, ja, jetzt, ich habe ja das Gesetz eingehalten irgendwie, so, ne? Habe ich ja gut gemacht, habe ich gut hingekriegt, bin ja ein Gerechter. Sag, das ist es nicht. Dadurch wirst du nicht gerecht. Für dazu, ein Gerechter zu sein, der ins Reich der Himmel hineinkommt, da gehört viel, viel mehr zu. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, das kommt hier jetzt mehrmals, fünfmal vor, sechsmal sogar, dieses, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und es ist nicht zu verstehen im Sinne von, ja, früher galt das, jetzt aber ist das Schnee von gestern, das gilt nicht mehr, wir machen jetzt so. So meint er das nicht. Er deckt hier vielmehr auf eine fleischliche, falsche Art und Weise, mit den Geboten Gottes umzugehen, mit dem Gesetz Gottes umzugehen. Er deckt auf, was Religion aus dem göttlichen Wort macht, um seine eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Und er macht deutlich, das funktioniert nicht. Das ist nicht Gottes Weg. Das ist nicht das Wort, wie Gott es gesandt hat, was es bedeutet. Es bedeutet was ganz anderes. Es geht viel tiefer. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Zitiert hier das erste der 10 Gebote, die sich auf die Beziehung zum Nächsten beziehen. Darauf hat Jesus hier auch seinen Schwerpunkt gesetzt. Nicht auf die Beziehung zu Gott in den Geboten, sondern auf die Beziehung zum Nächsten. Das war dann auch später, als er nach dem höchsten Gebot gefragt wurde. War ihm das wichtig? Ja, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das war für alle gläubigen Juden selbstverständlich. Das ist ja das Glaubensbekenntnis. Aber dass die Nächstenliebe gleichwertig ist, da kommen wir gleich noch zu. Dass du das eine nicht ohne das andere kannst. Das war ein besonderes Anliegen, was Jesus in Israel hineingetragen hat. Was er aber auch uns ans Herz legt. Du sollst nicht töten. Eins der 10 Gebote. Römer 13, da steht Folgendes. Relativ am Ende des Römerbriefes, in den Ermahnungen grundsätzlich an die Gemeinde, sagt Paulus zusammenfassend in Vers 8, seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Das ist das, worum es Jesus geht hier. Er legt die 10 Gebote und gerade diese, den zweiten Vers 8 bis 10 hatte ich vorgelesen, Römer 13, 8 bis 10. Er legt diese, Gott zeigt uns, dass der zweite Teil der 10 Gebote, wo es um die Beziehung zum Nächsten geht, dass es um Liebe geht. Dass es um das Gebot der Nächstenliebe geht. Dass sich das darin erfüllt. Es geht nicht darum, das sozusagen zu isolieren, sondern es ist ein Gesamtkonzept. Liebe. Und Jesus legt es uns aus in Matthäus 5, Vers 21. Du sollst nicht töten, wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. In Vers 22, ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Jesus macht uns hier deutlich, dieses Wort des Mordes, das ist nur eine Ausdrucksform dessen, was hier im Herzen stattfindet. Jesus sagt, das, was unser Leben, was unsere Gerechtigkeit ausmacht vor Gott, ist nicht alleine das, was wir tun, sondern das, was in unserem Herzen ist. Aus dem Herzen heraus kommen die Gedanken, die Worte, die Taten. Und er sagt, du vermagst es vielleicht, deine Taten einigermaßen unter Kontrolle zu haben, aber dein Herz ist trotzdem unrein und weit weg von der Gerechtigkeit Gottes. Das fängt mit dem Zorn über den Bruder an. Hier ist der Fokus erstmal auf den Bruder gerichtet. Das heißt, dein Bruder, dein Nächster, dein Volksgenosse, dein Bruder in der Gemeinde, ein Familienangehöriger. Ja, es geht erstmal nicht hier um die Frage, sollen die Israeliten die Hamas-Kämpfer lieben? Da kommen wir später zu. Sondern hier geht es um meinen Bruder, um meinen Nächsten. Und wenn doch zumindest in der Familie, ne, Weihnachten, jetzt kommt doch Weihnachten, ne? Und was wird Weihnachten offenbar? Die Liebe? Der Frieden unter den Menschen? Leider Gottes nicht bei so vielen. Bei vielen kommt auch einiges andere zum Vorschein, gerade auch in den wunderschönen Familienfeiern. Der Unfriede. Das, was nicht stimmt. Im ersten Moment ist es noch alles lieb und schön. Wie viele Filme gibt es dazu, ne? Wo dann irgendwie es ganz nett anfängt und dann am Ende der Riesenkrach da ist, ne? Aber dann versöhnen sich alle. Und darum geht's hier ja auch. Es geht ja auch um Versöhnung. Ne? Aber Jesus deckt das auf. Er sagt, unsere Herzen, das Zorn, da ist Selbstgerechtigkeit, Herabschauen auf den anderen, Beschimpfung, Abwertung, Erniedrigung, Demütigung. Dein Bruder nennst du einen Dummkopf, du nennst ihn einen Narren, einen Gottlosen. Und wer ist der Bruder eines Narren, eines Dummen? Ist selber einer. Und Jesus spricht ganz klar von Gericht, vom Hohen Rat. Das ist sozusagen die Gerichtsinstanz im religiösen Israel damals gewesen. Aber er spricht auch von der Hölle. Spricht von dem Gericht Gottes. Und er sagt, Die Ungerechtigkeit der Menschen wird gerichtet in der Hölle. Und deswegen sagt er, wenn eure Gerechtigkeit nicht überreich ist, mehr als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht ins Reich der Himmel hineinkommen, sondern wohin? In die Hölle. Ich dachte mal, Jesus wäre lieb. Ja, Jesus ist lieb, weil er uns die Wahrheit sagt. Er liebt uns, weil er die Wahrheit ist. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Wort Gottes. Vers 23. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe dar. Der Zusammenhang hier ist der Gottesdienst in Israel, in Jerusalem, im Tempel, ne? Und die Opfergaben, die man da bringt. Man geht, kommt zu Gott mit einer Opfergabe. Man will Gottesdienst feiern, man möchte Gott begegnen, man möchte sich Gott nahen, man möchte Gott etwas weihen, etwas geben, etwas darbringen. Und was sagt Jesus? Weißt du, was Gott will? Gott will, dass du den Frieden mit deinem Bruder suchst, deiner Schwester. Das will Gott. Das ist eine Gabe, die Gott wohlgefällig ist. Und die ist wichtiger als die Erfüllung von Opfergaben, die das Gesetz vorschreibt im Tempel. Was möchte Gott? Gott möchte, dass wir uns versöhnen. Dass wir Frieden schließen, Frieden machen. Das ist so schwer, oder? Wie geht das? Kann das gehen? Kann nur gehen, wenn wir uns demütigen. Wenn wir Vergebung üben, ausüben. Und Jesus hat es uns einfach gemacht. Er hat gesagt, komm, ich zeig's euch. Ich mach den ersten Schritt. Dein Leben ist voll von Sünde, voll von Fehlern, voll von Versagen. Ja, in deinem Herzen hast du gesündigt, indem du Zorn darin gehegt hast. Ein Zorn, der nicht göttlich ist, sondern der menschlich ist. Ein selbstgerechter Zorn. Kein heiliger Zorn. Aber ich gebe mein Leben für deins. Ich sterbe für dich. Nimm deinen Tod auf mich, deine Verdammnis nehme ich auf mich und nehme dir damit deine Sünde weg. Ich trage sie weg. Ich sterbe den Tod für dich, sodass du Leben hast. Ja, deine Sünden sind dir vergeben. Vergeben heißt weggetragen. Er hat sie auf sich genommen. Er hat sie getragen. Er hat das Gericht getragen über deine Sünde. Du brauchst nicht zur Hölle fahren. Jesus sagt, dass wir, da fallen wir doch alle drunter, oder? Wo wir irgendwem einmal so ein Wort entgegengeschleudert haben. Wo wir irgendwann mal in unserem Herzen so einen Zorn gehegt haben gegen irgendeine Person. Komm, fahren alle zur Hölle. Aber Jesus hat gesagt, nein, das möchte ich nicht. Der Vater hat gesagt, mein lieber Sohn, geh hin und rette diese Menschen, diese verlorenen Menschen, dass sie nicht zur Hölle fahren. Und er hat sich hingegeben und hat unsere Sünde hinweggetragen, unseren Zorn, unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Bosheit, ja, unsere Unsensibilität, wo wir andere auf die Füße getreten. Wir wollten das gar nicht. Wir haben es einfach gemacht, weil wir so unsensibel sind und so lieblos, weil wir nicht drauf geachtet haben. Und er hat es getragen. Was möchte er? Er möchte, so wie ich euch vergeben, so vergebt einander. Vergebt einander, wie ich euch vergeben habe. Das ist unsere Motivation. Hey, Gott hat mir so viel vergeben. Ich will meinem Bruder vergeben. Ich will meiner Schwester vergeben. Und da, wo ich selber gesündigt habe, ich weiß ja, Aber ich weiß auch, dass mir vergeben ist. Deswegen kann ich befreit mich demütigen und sagen, bitte vergib mir, wo ich dir das Leben schwer gemacht habe, wo du es schwer hast mit mir. Versöhnung suchen. Friedensstifter sein, hat er Jesus auch gesagt. Glückselig die Friedensstifter. So vieles an dir liegt, suche den Frieden mit jedermann, sagt Paulus in Römer 12. Nicht nur mit den Brüdern und Schwestern. 25. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist. Damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. Wisst ihr, das geht hier darum, zwei sind auf dem Weg zum Gericht. Und worüber spricht Jesus? Hey, seh zu, dass du einig wirst mit deinem Gegner. Komm ihm entgegen. Beharre nicht auf dein Recht. Sei nicht sturköpfig. Ich hab aber Recht. Jesus sagt, es kann ein böses Ende nehmen. Stehst du dann plötzlich da und der Richter fällt ein Urteil, was dir nicht passt, was dir nicht gefällt. Und dann kommst du da nicht mehr wieder raus aus der Nummer. Komm deinem Gegner lieber entgegen. Komm ihm schnell entgegen, heißt es hier sogar. Oder wörtlich, sei deinem Gegner schnell wohlgesinnt. Und das ist das Geheimnis der Nächstenliebe, ist, in dem anderen sich selbst zu entdecken. Ich hab mal so eine Auslegung gelesen, dass im Hebräischen man das tatsächlich auch so übersetzen kann, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst, sagen wir ja. Aber man kann es auch so übersetzen oder es so verstehen. Liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Er ist wie du. Ist das wirklich so? So. Ist genauso angewiesen auf Gnade, auf Barmherzigkeit. Er ist genauso einer, der Sehnsucht hat nach dem nach etwas Gutem. Er ist genauso, möchte leben. Er möchte Leben haben. Wir alle sehnen uns nach dem Leben. Manchmal sind wir verwirrt und meinen, wir finden das Leben woanders. Aber dieser Urtrieb, diese Ursehnsucht, das haben wir alle. Das hat jeder Mensch. So verkorkst ein Mensch auch sein mag, durch die Sünde oder durch Krankheit oder was auch immer. In dem Nächsten sich selbst zu entdecken. Man spricht heutzutage dann von Empathie, ne? Einfühlungsvermögen. Sei ihm schnell wohlgesinnt. Im Sinne davon, dass du siehst, ja, ich will ihm nichts Böses. Ich will nicht mein Recht durchdrücken, sondern ich will, dass es dem anderen gut geht, dass er gesegnet ist. Wir gehen weiter in Vers 27. Ihr habt gehört, dass es gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Er kommt zum nächsten Thema. Ehebruch. Wieder eins der 10 Gebote. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wir sagen immer, die Gesetze, die Gebote, oh, das ist so hart, das ist so schwer. Oh, und Jesus, der ist ja voller Gnade und barmherzig, das ist so wunderbar, Jesus ist wunderbar. Wenn du das liest, dann weißt du ganz genau, Jesus verschärft die Gesetze. Er macht sie noch härter, noch schwerer. Ehebrechen ist nicht erst, sagt Jesus, wenn du mit deiner Nachbarin ins Bett springst. Das fängt mit deinen Blicken an. Es fängt in deinem Herzen an. Und wisst ihr was? Er ist dann nicht anders als die Gebote. Er verschärft sie eigentlich nicht in, er bringt sie nur zusammen. Wisst ihr, es gibt das 10. Gebot. Was steht da? Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Also er erklärt einfach nur, was es bedeutet. Du sollst nicht Ehe brechen. Das eine Gebot mit dem anderen. Eure ganze Herausrederei, ich hab ja nicht. Doch, du hast in deinem Herzen. Hast du schon gebrochen. Und was sagt Jesus hier wieder? Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Schon wieder spricht er von der Hölle. Schon wieder sagt er, dass wenn wir in diese Sünde geraten, wenn wir diese Sünde begehen, wir uns damit die Hölle zufügen, uns selbst. Wir bringen uns selber in die Hölle damit. Und Jesus sagt, ich will es aber nicht. Gott will es nicht, dass du in die Hölle fährst. Mit deinem Leib. Und das ist auch, na, dieses leibhaftig in die Hölle. Das ist, na, die Schmerzen, die wir auch an unserem Leibe ertragen, durchleben, durchleiden. Es ist etwas, was die Hölle beinhaltet. Leibhaftige Schmerzen. Aber was meint er jetzt? Soll ich mir das Auge ausreißen, wenn ich mal wieder, ne, wenn ich an so einer Werbung vorbeifahre, ne, und da eine leicht bekleidete Frau ist und meine Augen wandern dahin und soll ich es dann ausreißen? Das ist hier sehr sehr drastische Sprache. Was Jesus meint ist, guck weg. Ich brauche nicht mein Auge ausreicht, ich brauche es nur zuzumachen. Na, und wenn die Hand wandert irgendwo hin, wo sie nicht hinwandern soll, dann kann ich sie zurückziehen. Ich brauche sie nicht abhaken. Aber er meint damit, so drastisch sollst du vorgehen. Du sollst solch eine Radikalität haben in deinem Hass gegen die Sünde. Und zwar nicht in dem Hass auf die Sünde anderer, sondern der Hass auf die Sünde, die aus dir selber herauskommt. Damit radikal zu sein, dem keinen Raum zu geben, wisst ihr? Und in dem Moment, wo wir anfangen, der Sünde Raum zu geben, es wird so schnell zur Gewohnheit. Es wird so schnell zum gewohnten Lebensmuster, wenn wir nicht diese Radikalität aufbringen. Das ist das, wo wir uns dann hinflüchten. Ja, in Pornografie flüchte ich mich rein. Na, meine Sehnsucht, mein Verlangen. Und ja, da habe ich diese Welt, da kann ich mich hineinflüchten. So. Wenn ich da nicht radikal bin, das nicht zulasse, dass das mein Lebensmuster wird, dann bestimmt es mich, dann beherrscht es mich, dann bin ich gefangen da drin. Und dann ist es der Vorhof zur Hölle, diese Gefangenschaft. Deswegen sagt Jesus zu seinen Jüngern, seid radikal darin. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Gott hat am Anfang Mann und Frau geschaffen. Und hat gesagt, sie sollen ein Fleisch sein. Er hat einen Mann und eine Frau geschaffen. Zur Ehe. Gesagt, sie sollen ein Fleisch sein. Und sie sollen das widerspiegeln, was ich mit meinem Volk, den Bund, den ich mit meinem Volk schließe. Schon zu Israelzeiten, bei den Propheten wird das Bild immer wieder aufgegriffen von den Propheten. Gott, der Ehemann, Israel, die Ehefrau. Aber auch Jesus zeigt uns das auf. Im Neuen Testament finden wir dann dieses Bild. Die Gemeinde, die an ihn glauben, die ihm vertrauen. Er hat sie gerettet als Ehemann. Und sie sind seine Braut, seine Frau. Und da gibt's keine Scheidung. Da gibt's keine Scheidung. Malachi 3 der Prophet, er sagt, Gott sagt, ich hasse Scheidung. Ich hasse Scheidung. Das ist nicht das, was Gottes Plan ist für uns. Später lehrt er nochmal über dieses Thema in Matthäus 19, da kommen wir dann nochmal hin, wie Jesus das erklärt. Es geht um die Hartherzigkeit der Menschen. Wieder um das Herz. Mehr als auf alles andere, achte auf dein Herz. Dass dein Herz nicht hart wird deinem Ehemann gegenüber, deiner Ehefrau gegenüber. Das harte Herz, das lässt dann Menschen zur Scheidung hinkommen. Unvergebung, Unversöhnung zwischen Eheleute. Jesus widerspricht hier nicht, denn es steht nämlich nicht geschrieben, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Das ist ein Gebot. Das steht da aber nicht. Da steht da drin, wenn ein Mann eine Frau entlassen hat, soll er ihr einen Scheidebrief mitgeben. Es geht um die Ordnung dessen, was in Israel Praxis war, dass nämlich Scheidung durchgeführt wurde. Und Gott hat gesagt, okay, um eurer harten Herzen willen, weil ihr das nicht hinkriegt, treu zu bleiben, in guten wie in schlechten Tagen. Weil ihr die Einheit nicht bewahrt, weil ihr die Liebe nicht bewahrt, weil ihr die Treue nicht bewahrt. Okay, ich lasse es geschehen, aber macht es dann bitte ordentlich. Und nicht Kuddelmuddel. Mit Scheidebrief. Aber hier wird es so ausgedrückt, als ob es ein Gebot von, wer seine Frau entlassen will, der soll ihr einen Scheidebrief geben und sich scheiden lassen. Also bitteschön, macht das doch. So wurde es teilweise gelehrt. Und das ist das, was Jesus hier aufgreift. Er greift auf, wie gelehrt wurde unter den Schriftgelehrten und Pharisäern, wie die Gebote Gottes ausgelegt wurden. Und er sagt, nein. Das ist viel härter, viel heftiger. Und die Jünger haben da auch krass drauf reagiert. Dann ist es besser, lieber nicht zu heiraten, wenn man so extrem gebunden ist. Und er sagt, ich sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei. Es gibt bestimmte Ausnahmen, Ausnahmefälle, wo Gott eine Scheidung tatsächlich anerkennt. Aber es gibt viele Scheidungen unter Christen, wo Gott sagt, es tut mir leid. Du meinst, alles ist in Ordnung, aber in Wirklichkeit, das, was du gemacht hast, ist Ehebruch. Du hast dich ordnungsgemäß von deiner Frau scheiden lassen und hast eine andere geheiratet und denkst, alles ist in Ordnung. Was ist Ehebruch? Es ist Ehebruch. Und das heißt nicht, dass Gott nicht Vergebung für diese Sünden hat, Geschwister. Aber wir müssen uns das Wort sagen lassen. Die Wahrheit Gottes, wie Jesus uns sie lehrt. Das ist die Gerechtigkeit, die Gottes Maßstab von Gerechtigkeit. Er sieht in das Herz. Er ist der Richter darüber. Nicht ich kann mein Leben selbst rechtfertigen und sagen, ja, ist doch alles in Ordnung. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst dem Herrn deine Eide erfüllen. Hier geht es um das Reden. 2. Mose 20, Vers 7 und Vers 16 sind zwei Gebote, die aus den 10 Geboten. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Wenn ich einen Eid spreche, bei Gott schwöre ich, ich benutze den Namen Gottes für etwas, wo ich am Ende eine Lüge mit sage. Oder du sollst nicht falsch Zeugnis geben wider deinem Nächsten. Das steckt hier mit drin. Aber diese Gebote stehen auch in 3. Mose 19, Vers 12. Du sollst nicht falsch schwören. Und du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. 4. Mose 30, Vers 3. Die Gelübde, die du Gott gegeben hast. Du sollst dein Wort halten. Sollst du deinem Wort stehen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, sagt Jesus. Wieder eine Verschärfung des Ganzen. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt, noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst ja nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Also das, was Jesus sagt, ist, auch wenn du nicht bei Gott schwörst und damit nicht den Namen des Herrn missbraucht, aber wenn du irgendwas anderes nennst, das ist alles Gottes. Und selbst wenn du bei deinem eigenen Haupthaar schwörst, es ist nicht deins, es ist geschaffen von Gott. Und er hat es in der Hand, ob deine Haare morgen, wenn du aufwachst, plötzlich, es gibt solche Fälle, Leute sind von einem Tag auf den anderen völlig grau, völlig weißhaarig. Das hast du nicht in der Hand. Du hast dein Leben nicht in der Hand, sagt Jesus. Du bist Gottes. Er hat dich in seiner Hand. Was willst du da schwören? Was willst du sagen? Ja, so war das und das ist. Ne? Aber er sagt dann hier in Vers 37, es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Und was meint Jesus damit? Er meint, wenn du etwas sagst, ja, dann soll es auch ja sein. Dann, wenn du sagst nein, dann soll es auch nein sein. Du sollst keinen Unterschied machen zwischen, ja, jetzt schwöre ich aber. Ne? Das ist jetzt wahr, was ich sage. Das andere, ja, das kann wahr sein oder es kann auch nicht wahr sein. Ich habe ja nicht geschworen. Also Jesus macht da einen Riegel vor und sagt, deine Rede soll immer der Wahrheit entsprechen. Man soll sich immer darauf verlassen können, als ob du geschworen hättest. Es geht hier nicht um ein buchstäbliches, wisst ihr, ich habe mich mit diesem Versen befasst, als ich hier Referendar wurde und dann musste ich schwören. Ich musste schwören, einen Eid schwören als Beamter. Und dann habe ich überlegt, kann ich das machen, kann ich das nicht machen? Darf ich das nicht? Und dann hat Gott mir aber geholfen, er hat mir deutlich gemacht, hier geht es nicht darum, du sollst hier keinen Schwur leisten. Wenn jemand von dir einen Schwur verlangt, okay, ich gebe ihm einen Schwur, meinetwegen. Aber für mich selber, vor Gott, ist meine Rede nicht unterschiedlich. Ich mache keinen Unterschied zwischen, was ich normal sage und was ich unter einem Eid sage. Es ist immer gleich. Ich rede immer vor Gott. Und das ist die Gerechtigkeit, die höher ist, die reicher ist. Überreich ist. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Jetzt wird's schon krass irgendwie. Jetzt empfinden wir schon so einen gewissen Gegensatz. Denn das Auge um Auge, Zahn um Zahn ist 2. Mose 21, 24 doch ganz klar dargelegt. Aber was ist es? Es ist die Regel, der Ausdruck der Regel Gottes, hey, es soll im Volk Israel, das Böse, was geschehen ist, das soll gerichtet werden. Und zwar auf eine bestimmte Art und Weise. Es soll Gericht geübt werden. Rache soll vorgenommen werden. Göttliche Rache. Aber nicht eine unmäßige menschliche Rache, die ins Unermessliche geht. wie Lamech. Der sagt, wegen einer Wunde, ne, erschlag ich 7 Leute oder so, ne? Das ist ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 4 findet man das Beispiel von diesem Lamech, ne? Und wir kennen auch bis heute hin solche Blutfäden, Blutrache und wie das eskaliert, ne? Aber wir sehen es auch in Kriegen. Letztendlich, ne? Das eskaliert immer und immer wieder. Und das Gesetz Gottes gibt dem Ganzen das richtige Maß. Ein Auge für ein Auge. Ein Zahn für ein Zahn. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger. Und das ist das, was Jesus hier anprangert, dass Menschen das sozusagen als Entschuldigung nehmen, um sich selbst zu rächen. Und dann führt er uns in diese überreiche Gerechtigkeit, die Freiheit hat, selbst Ungerechtigkeit zu erleiden, zu erdulden und immer noch etwas Gutes zu tun für das Schlechte und Böse, was ich selbst erfahren habe. Wo Paulus das ausdrückt mit den Worten in Römer 12, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Ja? Mir wurde Schaden zugefügt, ich füge jetzt zurück Schaden zu, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Mir wurde Böses getan, ich tue weiterhin Gutes. Das ist natürlich hier nicht etwas, was du anwenden kannst auf weltliche Gerichtsbarkeit. Na, hier soll nicht sozusagen eine weltliche Ungerechtigkeit zu weltlicher Ungerechtigkeit angeleitet werden. Ja, wenn da einer irgendwie böse ist, ja, dann lass ihn einfach machen und lass ihn noch mal mehr machen. Nein, die Obrigkeit hat das Schwert, um die Bösen zu bestrafen, die Guten zu belohnen, sagt Paulus Römer 13. Die weltliche Ordnung muss aufrechterhalten werden. Aber Jesus sagt, du Jünger Jesu, du hast einen neuen Kompass. Dein Weg ist nicht, dein Recht zu erstreiten, sondern du überwindest das Böse mit dem Guten in der Nachfolge Jesu. Widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe geschlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem gehe zwei. Wisst ihr, natürlich beinhaltet das auch so etwas, wie gesagt, wie Beschämung, oder? Na, man kann damit jemanden beschämen. Ich tue dir trotzdem Gutes. Ich segne dich trotzdem. Na, du hast mir Böses angetan, aber ich gebe dir nochmal was Gutes. Ich tue dir noch was Gutes. Und dann steht derjenige da und sagt, wow. Es kann sein, dass das zur Bekehrung führt. Wie sagt Paulus das Römer 2, Vers 4? Weißt du nicht, verachtest du die Langmut Gottes und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr führt. Güte kann uns zur Umkehr führen. Die Güte Gottes führt uns zur Umkehr. Die Gnade in Jesus Christus leitet uns zur Umkehr. Nicht sein Gericht, sondern seine Güte und Gnade. Und so will Jesus uns anleiten, als Jünger Jesu in dieser Welt Salz und Licht zu sein, eine höhere Gerechtigkeit zu haben, darin, dass wir nicht unser Recht einfordern, einklagen, dass wir nur bis zu dem Maß gut sind, wie es gefordert ist, sondern darüber hinausgehen. Dass wir nicht nur Leidende sind, wisst ihr, das sind Leidende, die wurden, ne, über den Tisch gezogen. Ne? Der römische Soldat hatte dieses Recht, jemanden zu zwingen, sein Gepäck irgendwie eine Meile zu tragen. Aber nur eine Meile. Ne? Ja, ich trage sie dir noch eine Meile mehr mit. Ich bin nicht das Opfer. Ich bin der Täter des Guten. Ja, du willst mir meinen Mantel nehmen? Ich gebe dir noch das Untergewand dazu. Dann stehe ich ganz nackt da. Ist es das, was du möchtest? Ich gebe es dir. Vertraue meinem Gott, dass er für mich sorgt. Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Liebt eure Feinde. Die Nächstenliebe, die endet nicht bei dem, der zu dir gehört, sondern genau der, der dir feindlich gesinnt ist, der dir ans Leder will. Deine Liebe soll allen Menschen gelten. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und das ist ein guter, wichtiger erster Schritt. Weißt du, wenn du, manche Leute sagen, ich kann meinen Feind nicht lieben. Und es geht ja nicht darum, dass du irgendwelche Schmetterlingsgefühle für jemanden hast, der dir fertig machen will, sondern dass du Gutes tust, wo jemand anders Böses tut. Dass du segnest, wo jemand anders flucht. Dass du für denjenigen betest, weil er braucht Gnade. Sie braucht Gnade. Sie braucht Gott. Sie braucht Liebe. Sie hat Mangel daran. Sie ist beherrscht vom Bösen. Sie ist beherrscht von der Sünde. Er ist beherrscht. Er soll und muss und soll doch frei werden zu einem geliebten Kind Gottes. Dafür zu beten. Und wir haben diese großartigen Beispiele, Stephanus, der gesteinigt wird. Und da stand einer dabei, der stimmte dem Ganzen zu, dieser Steinigung. Und Stephanus betet, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Wie sein Herr Jesus Christus am Kreuz hat er das gebetet. Und hat der Vater das Gebet erhört? Ja, er hat es gehört. Er hat es gehört und hat diesen Saulus, ja, wir sagen immer, er hat ihn zum Paulus gemacht. Ne? In der Geschichte ist diese Namenswechslung erst später passiert. Aber na, wir nehmen das mal so, ne? So wie das gesagt wird. Er hat aus diesem Saulus einen Paulus gemacht. Und er hat ihm seine Sünde vergeben. Er hat das Gebet des Stephanus erhört. Und wir, na, wer weißt du? Weißt du nicht, dass dein Feind nicht vielleicht ein Saulus ist, der zum Paulus werden soll? Durch dein Gebet? Wenn du sonst nichts tun kannst, dann bete. Bete für sie, bete für ihn. Bete für diese Menschen. Gott erhört dieses Gebet, denn er hat es uns aufgetragen. Damit ihr Söhne, damit ihr Kinder eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Du folgst damit dem Beispiel deines Papas, sagt Jesus. Das ist ein ganz wesentlicher Ansporn in diesem Ganzen. Na, vergebt, wie ich euch vergeben habe. Seid barmherzig, wie ich barmherzig bin. Der Papa sagt, Jesus erklärt es uns, er macht Licht, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Seine Gnade, Geduld und Güte ist in dieser Zeit groß. Er segnet die Menschen unabhängig von dem, was sie tun. Er gibt ihnen Leben, er gibt ihnen alles, was sie brauchen. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Die, die ihr verachtet, die Bösen, die sind genauso wie ihr. Ja, eure Freunde, die mit denen seid ihr gut unterwegs, ne? Wenn ihr alle eure Brüder grüßt, was tut ihr besonders? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ja, Menschen, die Gott nicht kennen, die machen das so, sagt Jesus. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist diese überreiche Gerechtigkeit, die Jesus uns vorstellt, durch die wir Wenn wir das haben, dann kommen wir ins Himmelreich, sonst nicht. Und wir alle, die wir hier sitzen, was blüht uns dann? Die Hölle. Aber Gott sei Dank ist Jesus, dieser Jesus, der diese Gerechtigkeit verkündet hat. Er hat sie nicht nur verkündet, er hat sie gelebt. Er hatte das reine Herz von Anfang bis zum Ende. Ist ohne Sünde geblieben. Und jeder, der sich selbst hier erkennt und erkennt, ja, mein Herz ist unrein, ich bin dir darin nicht gleich, ich bin nicht ein würdiges Kind Gottes. Da ist Mangel bei mir. Vater, vergib mir. Der Vater vergibt gerne. Er sagt, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Du fährst nicht zur Hölle. Du kommst ins Himmelreich. Durch die Gerechtigkeit, die überreiche Gerechtigkeit Jesu Christi. Er ist deine Gerechtigkeit. Wenn du das möchtest, kannst du ihn anziehen und er ist deine Gerechtigkeit. Aber das, was er hier lehrt, das gilt für uns gerecht gemachte Kinder Gottes. Er lehrt uns durch sein Wort in dieser Gerechtigkeit zu wandeln, uns nicht darauf einzulassen, auf einen falschen Weg der Gerechtigkeit, der am Ende wieder zur Selbstgerechtigkeit führt, wo wir als Christen selbstgerecht werden. Nein, wir wissen, dass die Gerechte, diese überreiche Gerechtigkeit, wir werden es nie erreichen. Aber es ist so gut. Ich sehne mich danach. Herr, reinige mein Herz. Ich will immer wieder schauen, was ist mit meinem Herzen los? Herr, was ist mit meinem Herzen? Ist es unrein oder ist es rein? Herr, reinige. Prüfe mich, Herr. Leuchte hinein mit deinem Licht, so dass mein Herz erfüllt ist mit deinem Licht und hinausleuchten kann in diese Welt. Dass ich Zeuge deiner Gerechtigkeit sein kann, durch die Art und Weise, wie ich handle. Ja, wie ich sogar meine Feinde liebe. Und da gibt es so großartige Beispiele in der Geschichte, wie Christen das ausgelebt haben. Und die ganze Welt steht davor und kann den Mund nicht aufmachen, weil das Zeugnis zu stark ist. Der Selbsthingabe, der Liebe, der Feindesliebe, der Versöhnung, der Treue in der Ehe, der Wahrhaftigkeit in der Rede. Das ist etwas, was Gott in uns wirken will. Lass uns Gott darin suchen, dass er diese Art von Gerechtigkeit in uns hervorbringt, durch uns hervorbringt. Jesus, wir preisen dich und danken dir, dass du der Gerechte, der einzig Gerechte bist, weil du von Herzen demütig warst, sanftmütig und von Herzen demütig. Du hast von Herzen deinem Vater geglaubt und vertraut und bist ihm gehorsam gewesen bis zum Tod am Kreuz, Herr. Wir preisen dich, du bist so wunderbar. Du hast das Gesetz erfüllt, den Geist des Gesetzes. Du hast die Liebe erfüllt bis zum Ende. Herr, und wir alle sind schuldig geworden. Wir alle bleiben schuldig in der Liebe, wie Paulus sagt. Wir erfüllen das Gesetz nicht. Aber wir sehen uns danach, dass mehr Liebe wächst in uns, dass die Liebe größer wird, die Frucht des Geistes größer wird. Ja, angeschlossen an dir wollen wir saugen aus dir, aus deiner Liebe und erleben, wie die Frucht des Geistes in uns wächst, sodass wir solche Menschen werden, die Zeugen sind für dich, die Licht und Salz sind in dieser Welt. Amen.